Wir haben in der Bibel nicht viele Hinweise darüber, wie Jesus als Kind war. Und das ist eigentlich eine interessante Frage, wie war Jesus eigentlich als Kind? Wusste er einfach in der Schule alles, ne? Der Arm war permanent oben, andauernd gemeldet und die Lehrerin oder der Lehrer, ja, nicht immer nur Jesus, auch mal jemand anderes, ne? War er der Beste in Sport, Musik, Kunst, Mathe, Hebräisch, Aramäisch und so weiter? Weiß nicht, ob ihr so einen Klassenkameraden hattet, aber die sind anstrengend. Und man denkt, was kann der eigentlich nicht? Oder war Jesus ähnlich wie du und ich? Hatte keine Lust auf Hausaufgaben, wollte lieber draußen spielen. Wie war Jesus da eigentlich? Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, die uns so einen ganz kleinen Einblick gibt in das Leben von Jesus als Kind. Aber wirklich nur so ein ganz bisschen. Also so ein ganz kleiner Spalt wird die Tür da aufgemacht. Und diese Geschichte lesen wir uns gleich mal durch und überlegen dann auch gemeinsam, was das für uns als Eltern von Kleinkindern bedeuten kann. Das ist auch für Nils und Twi, aber auch für uns als Erwachsene. Einmal auch für die Kinder und dann auch für uns als Erwachsene. Und wir steigen mal ein, das ist in Lukas 2 und da lese ich mal den ersten Vers vor, Vers 40. Jesus wuchs heran, er war ein kräftiges Kind, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Jesus war ein kräftiges Kind. So ein kleiner Hinweis dahin, wie Jesus war, bekommen wir mal so ein bisschen was berichtet. Und es heißt dann noch über Jesus, erfüllt mit Weisheit. Und das wünschen sich Eltern natürlich, dass ihre Kinder weise sind, ne? Gute Entscheidungen treffen, dass sie kein dummes Zeug machen. Dass sie von selbst verstehen, Schule ist wichtig. Ne? Du lernst fürs Leben, nicht für die Schule. Immer gute Entscheidungen treffen. Und da müssen wir als Eltern aber manchmal auch ehrlich sein. Das wünschen wir auch für uns, das wünschen wir uns für uns selbst. Und auch den Umgang mit unseren Kindern. Als Eltern machen wir manchmal Sachen, die definitiv nicht klug sind, nicht klug waren. Das kommt zwar selten vor, aber es kommt vor. Ne? Und manchmal gehen wir auch mit unseren Kindern nicht um. Wir haben 4 Kinder im Alter von, also bald 15, 12, 10 und dann 5. Und ja, ich persönlich erwische mich leider immer öfter, dass ich patzig mit meinen Kindern umgehe. Ne? Ja, ja, muss es sein und so weiter. Also wenn andere so mit mir reden würden, würde ich das nicht schön finden. Aber bei den Kindern macht man das dann doch schneller, als es einem lieb ist. Und da muss man sich auch manchmal entschuldigen. Aber es ist definitiv kein weises Verhalten. Jetzt kann man sich fragen, ja, wie hat sich denn Jesus verhalten? Wie hat sich das denn bei ihm ausgedrückt? Wie wurde Jesus denn so weise? Hat ihm das Gott einfach in die Wiege gelegt? Er ist groß geworden, hat schon immer gute Entscheidungen getroffen. Und das wissen wir alles gar nicht. In der Bibel gibt es einen Tipp, einen Hinweis darauf. Der steht in Sprüche 9, Vers 10. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Gott, den Heiligen zu erkennen, führt zur Einsicht. Und damit fängt es eigentlich an. Sich immer wieder bewusst machen, es gibt einen Gott und ich bin nicht das Zentrum des Universums, sondern er. Und meine Probleme sind in der Regel nicht von globaler Bedeutung. Manchmal habe ich das Gefühl, das, was mich gerade ärgert, also da dreht sich jetzt die ganze Welt rum. Aber das stimmt gar nicht. Also die Welt dreht sich auch ohne mich weiter, muss man mal so hart akzeptieren. Und deshalb tut es manchmal auch gut, dass man sich selbst nicht so wichtig nimmt. Das, was man tut, sehr ernst nehmen, aber sich selbst nicht zu wichtig nehmen. Es fängt damit an, also Weisheit fängt damit an zu erkennen, es gibt einen Gott und er hat alles unter Kontrolle und er hält alles in seiner Hand. Und eine dritte Sache, die dann noch in dem Text steht, das heißt Gottes Gnade, dann hat man nicht immer das Gefühl, dass Gottes Gnade auf ihm ruhte. Also ich stelle mir das so vor, wenn man sagt, hey, Gottes Gnade ruht auf Nils zum Beispiel, dann wird Nils niemals krank. Ne? Ist körperlich immer fit, hat genügend Geld im Überfluss, keine Probleme im Alltag, es läuft einfach alles glatt, ne? Wie so ein Glückspilz. Also einfach das Brot fällt nie auf der falschen Seite runter, sondern landet immer richtig oder es fällt erst gar nicht runter. Das Auto geht nie kaputt, die Heizung läuft günstig und effizient. Man tankt immer zum aktuell günstigsten Preis und du fährst nie, nachdem du gerade getankt hast, an der Tankstelle vorbei, wo du denkst, 10 Cent günstiger, was habe ich getan? Nein, das passiert nicht. Die Kinder, also eure Talita ist noch klein, aber die Kinder lesen zu Hause freiwillig Bücher, ne, üben Klavier und so weiter und räumen die Küche ungefragt auf und ihr Zimmer. Ne? Ach, was für tolle Kinder haben wir da. Ne? Aber wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, dann war das gar nicht so. Andauernd, also lesen wir über Jesus, als, dann auch als Erwachsener, andauernd gingen ihm Menschen ziemlich auf die Nerven. Wollten ihm eine Falle stellen, letztendlich wollten sie ihn sogar umbringen. Jesus lebte überhaupt nicht in Saus und Braus. Zwischendurch hatten er und seine Nachfolger nichts zu essen, dass sie irgendwie am Feld vorbeilaufen mussten und sich da ein bisschen was abgebrochen haben. Er hatte keine eigene Wohnung. Manchmal war er so müde, dass er eingeschlafen ist und einen Sturm auf dem Boot nicht mitbekommen hat. Also da muss man entweder einen sehr gesunden Schlaf haben oder wirklich kaputt gewesen sein. Und andauernd wollten Menschen was von ihm. Ihm folgten scharenweise, also Menschenmassen, und wollten was von ihm. Und trotzdem heißt es über Jesus, die Gnade Gottes ruhte auf ihm. Was bedeutet das? Das ist gar nicht so einfach zu fassen. Was macht ein erfülltes Leben aus, ein gesegnetes Leben? Und wenn wir uns mit unseren Kindern unterhalten, dann wird Glück ganz schnell an das geknüpft, was man sich alles kaufen kann. Das neueste Handy oder vielleicht sogar ein Ferrari und so weiter. Ne? Also man macht es an materiellen Dingen abhängig, was ist Glück. Und das sind auch alles super Sachen, also hätte nichts gegen ein Ferrari, aber irgendwann als Erwachsener merkt man, das macht dich auf Dauer nicht glücklich. Ne? Also ich mache mir manchmal auf meinem Handy extra ein anderes Hintergrundbild, damit ich das Gefühl habe, ich habe ein neues Handy, weil selbst wenn man dann ein neues hat, nach 2 Wochen ist es wieder normal, also es macht einen nicht dauerhaft glücklich. Und am Ende des Tages kannst du dauerhaftes Glück, dauerhafte Zufriedenheit, dauerhafte Ruhe nur bei Gott finden. Und wenn es heißt über Jesus, Gottes Gnade ruhte auf ihm, und dann denke ich, dann wird damit auch etwas Folgendes ausgedrückt, er wusste ganz genau, wer er ist und in welchem Verhältnis er zu Gott, dem Vater, steht. Dauerhafte Ruhe können wir nur bei Gott finden. Er ist das Brot des Lebens. Er ist das Licht der Welt. Und die gute Nachricht für uns heute ist, auch auf dir ruht Gottes Gnade. Warum? Weil Jesus in diese Welt kam, am Kreuz starb und auferstanden ist, haben wir Zugang zu Gottes Gnade. Manchmal daran liebt Gott mich, straft er mich vielleicht, weil ich manche Dinge falsch gemacht habe. Aber solche Gedanken kannst du zur Seite legen. Jesus ist Gottes Liebesbeweis für dich. Weil Jesus gestorben und auferstanden ist, kannst du dir ganz sicher sein, dass Gott dich liebt. Vielleicht würdest du dir manchmal wünschen, dass Gottes Gnade so in deinem Leben so ein paar Bonuspunkte hervorrufen würde, zum Beispiel so ein Lottogewinn, ne? Dann hätten so ein paar Probleme, hätten sich dann erledigt. Oder ja, noch so ein paar andere Sachen fallen dir vielleicht ein. Und das ist möglich. Manchmal gibt Gott uns Dinge, die einfach irgendwie ja, wie so ein Sahnehäubchen auf dem Kuchen sind. Ja, oder lässt Gott Dinge geschehen, also öffnet Türen und so weiter, und wo wir echt dankbar sind, dass er das möglich gemacht hat. Aber das wirklich Wichtige und das große Geschenk ist, dass du Gott kennenlernen darfst, dass du Gott kennen kannst und dir ganz sicher sein darfst, er liebt dich. Wenn du dich an Jesus hältst, verbringst du die Ewigkeit bei ihm. Das bedeutet, Gottes Gnade ruht auch auf dir. Und wir würden es uns wünschen, dass manchmal unser Leben einfach glatt verläuft, auch jetzt, wenn wir für Talita gebetet haben, dass sie einfach nie Probleme im Leben hat. Aber das ist unrealistisch. Aber viel wichtiger ist es zu verstehen, hey, ich bin Gottes geliebtes Kind. Seine Gnade ruht auf mir und ich werde die Ewigkeit bei ihm verbringen. Wenn wir im Bibeltext weiterlesen, dann wird uns jetzt eine kleine Geschichte von Jesus erzählt. Und ich lese den Text jetzt einmal mal am Stück durch und dann anschließend gehen wir das Vers für Vers nochmal durch und das könnt ihr dann auch mitlesen. Jesu Eltern zogen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem hinauf. Als Jesus 12 Jahre alt war, nahmen sie den Jungen mit und gingen wieder dorthin, wie es der Sitte entsprach. Doch als sie sich nach den Festtagen auf dem Heimweg machten, blieb Jesus in Jerusalem, ohne dass seine Eltern etwas davon wussten. Sie dachten, er sei irgendwo in der Pilgerschar. Erst nachdem sie eine Tagereise zurückgelegt hatten, fingen sie an, unter Verwandten und Bekannten nach ihm zu suchen. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um ihn dort zu suchen. Endlich, nach 3 Tagen, fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten. Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Jesus erwiderte, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Was für eine Geschichte. Wir haben einen Familienausflug, zwischendurch Drama und am Ende einfach auch nur ganz großes Staunen. Schauen wir uns das nochmal Stück für Stück an. Also Jesus ist mit seinen Eltern auf dem Passafest und er war 12 Jahre alt. Hier, unser Elias ist hier vorne, er ist 10 Jahre alt, also könnt ihr euch so ungefähr vorstellen, ein bisschen älter. Und also es heißt hier in Vers 42, als Jesus 12 Jahre alt war, nahmen sie den Jungen mit und gingen wieder dorthin, wie es der Sitte entsprach. Das Passafest war ein ganz großes jüdisches Fest. Viele Gläubige pilgerten nach Jerusalem und die Familie von Jesus machte das auch jedes Jahr. Jetzt, wenn man das einfach mal von außen betrachtet, das ist schon ein großer Aufwand. Also mehrere Tage Anreise, mehrere Tage Abreise. Von der Weihnachtsgeschichte wissen wir, die Menschen und Gott spielte eine wichtige Rolle in ihrem Leben und deswegen machen sie auch diese Reise beim Passafest nach Jerusalem. Und jetzt ist es das eine, für sich das selbst zu formulieren, hey, Gott ist mir wichtig, also ich möchte Gott Raum in meinem Leben geben, aber das ist nochmal das andere, wie gebe ich das an meine Kinder weiter? Wie kann ich das an meine Kinder weitergeben? Und ich denke, ein Prinzip, das wir hier sehen können, ist folgendes, wenn es dir einigermaßen wichtig ist, dass deine Kinder sich mit Glaubensinhalten auseinandersetzen, musst du dich als Eltern auch auf den Weg machen. Und es liegt an der Stelle viel an uns Eltern, ob wir bereit sind, Zeit und auch Geld zu investieren oder auch nicht. Ob wir bereit sind, uns auf den Weg zu machen und dafür sorgen, dass unsere Kinder vor Ort in der Kirche auch mit dabei sein können, bei unterschiedlichen Aktivitäten teilnehmen können. Und das funktioniert natürlich nur zu einem gewissen Alter. Einige von euch haben schon ältere Kinder und das wisst ihr auch, bis zum gewissen Alter kann man die Kinder bewegen und auch mitziehen, mitschleppen. Und irgendwann sind die Kinder für sich selbst verantwortlich. Und ich kann euch nicht sagen, bis zu welchem Alter das so funktioniert. Das ist bei Kindern auch total unterschiedlich. Aber so als Richtschnur würde ich sagen, ist eventuell so circa 14, 15, 16. Also ab 14 ist man in Deutschland religionsmündig offiziell. Dann darfst du selbst wählen, möchte ich Ethik, katholisch oder evangelischen Unterricht haben, Religionsunterricht. Können Kinder für sich selbst entscheiden. Aber so ungefähr ist das so ein Alter, wo Kinder ja irgendwann erwachsen werden und dann auch Entscheidungen für sich treffen müssen. Ich möchte es mit einem anderen Beispiel euch erklären. Klavierunterricht war bei uns zu Hause Pflicht. Mein Papa ist Klavierlehrer und da war es gesetzt, jeder muss Klavier lernen. Zusätzlich durften wir noch ein anderes Instrument lernen, aber was Klavier betrifft, ey, da konntest du Handstand machen, dich querstellen, ärgern, Tag und Nacht, hat nichts geholfen. Ne? Also da musste jeder durch. Zwischen 15 und 16 hat es dann mit dem Klavierunterricht aufgehört. Und warum? Ja, ich persönlich, wir hatten dann irgendwie eine Band gegründet und haben dann mit Freunden ein bisschen Musik gemacht. Ich habe auch irgendwann angefangen, Gitarre zu spielen. Und da war dann auf einmal deutlich mehr Eigeninitiative vorhanden. Auch dann in Richtung Sport und so weiter. Und nach wird man halt erwachsen. Ja, die Eltern können bis zum gewissen Alter schieben, aber irgendwann greifen dann die eigenen Interessen, die eigenen Wünsche dann doch durch und ich habe im Bereich Musik weitergemacht. Und worauf ich hinaus möchte, ist Folgendes. Du kannst bis zu einem gewissen Grad schieben, aber irgendwann sind deine Kinder für sich selbst verantwortlich. Unser ältester Sohn, der wird dieses Jahr 15 und der hatte zwischendurch auch keine Lust auf Klavier, weil einmal die Woche kommt der Opa zum Klavierunterricht zu uns nach Hause. Und Da gibt's immer mal wieder Heulen und Zähneklappern, ne? Aber da müssen die Kinder durch. Aber jetzt, er spielt super gerne. Der setzt sich oft selbst ans Klavier und spielt. Da brauchst du jetzt nicht sagen, hier hast du deine Sachen gemacht, sondern er macht es. Und da ist ein Eigeninteresse gekommen. Und ähnlich ist es auch mit Gott. Man kann das nicht erzwingen. Bis zu einem gewissen Grad kann man schieben, motivieren. Aber irgendwann müssen Kinder ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ich bin Gott wirklich dankbar, dass meine Eltern uns in Richtung Kirche, in Richtung Musik geschoben haben, neue Erfahrungen machen. Ne? Und da ist man echt dankbar im Nachhinein, dass die Eltern einem vor manchen Sachen bewahrt haben. Und aber das geht nur bis zu einem gewissen Grad. Es kann sein, dass Nils und Twi irgendwann einfach müde sind, die ständigen Kämpfe zu Hause schieben, motivieren, Hausaufgaben, Schule, Musikunterricht und jetzt mach doch mal das Handy weg und jetzt räum doch mal dein Zimmer auf. Und dann kommt noch obendrauf, ja gut, wie sieht's aus mit Kinderstunde in der Kirche oder Gottesdienst sonntags, und man hat so viele Termine und irgendwann ist man einfach müde und sagt, ach komm, egal, bleibst du mal zu Hause. Ne? Weil, also bei Corona muss ich sagen, da haben sich die Kinder so schön an diese Livestream-Gottesdienste gewöhnt. Und dann, wo es wieder losging, war es, ja, kann ich nicht zu Hause gucken? Ja, klar kannst du zu Hause gucken, aber du kommst jetzt mit. Das war echt voll der Kampf. Ja, ich will nicht und muss ich und so weiter. Und wie gesagt, die sind noch klein genug, dass man schieben kann. Aber eine Sache, die uns als Eltern einfach wichtig war, ist, wenn Kirche irgendwann für dich optional wird, dass du sagst, ah, ich brauche Kirche nicht, um Gott nachzufolgen, kann es halt sein, dass deine Kinder noch einen viel radikaleren Schritt gehen und sagen, für mich ist Gott optional. Ja, du hast es vielleicht für dich in deiner Beziehung zu Gott ausgemacht, dass du sagst, ja, Kirche ist optional, ob ich jetzt mal gehe oder nicht, ist halb so wild. Aber deine Kinder gehen vielleicht noch einen radikaleren Schritt und sagen, für mich ist Gott optional. Nicht mehr nur die Kirche, sondern Gott ist optional. Und am Ende des Tages müssen wir uns alle fragen, was sind unsere Prioritäten? Ist es mir der Aufwand wert? Und diese Entscheidung, die muss jeder für sich selbst beantworten. Bei Maria und Josef sehen wir, ihnen war es das wert, nach Jerusalem zu reisen, die Kinder mitzunehmen. Und dann kommt diese Geschichte, wo Jesus verloren geht. Ich lese uns das nochmal vor. Doch als sie sich nach den Festtagen auf den Heimweg machten, blieb Jesus in Jerusalem, ohne dass seine Eltern etwas davon wussten. Sie dachten, er sei irgendwo in der Pilgerschar. Erst nachdem sie eine Tagereise zurückgelegt hatten, fingen sie an, unter Verwandten und Bekannten nach ihm zu suchen. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um ihn dort zu suchen. Endlich nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten. Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Jesus erwiderte, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Aus Elternperspektive ein Albtraum. Du hast ein Kind verloren. Die Unsicherheit macht dich irgendwann regelrecht kirre. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, wie kann man hier ein Kind verlieren und vergessen? Also wie geht es? Wir haben 4 Kinder und ich kann euch sagen, das geht. Also es ist uns schon manchmal passiert, dass wir irgendwo losgefahren sind und dann jemand feststellen, ups, da fehlt ja eins. Ne? Und uns ist es mal folgendermaßen auch passiert. Unser älter Sohn Noah, der muss so 5 gewesen sein, zwischen 4 und 5. Und er war zusammen im Turnunterricht mit einem Freund. Und dann sind die, also der Turnunterricht, vorbeigehuscht. Und der eine, der Kumpel vom Noah, hatte die Idee, komm, ich kenne den Weg, wir laufen nach Hause. Ne? Und dann kommt meine Frau Niki dorthin und will die Jungs abholen und die sind nicht da. Und die Lehrerin ist so, hä, wo sind die? Und dann ruft sie mich an, hey, der Noah ist nicht da, der ist weg. Und als Papa, wie, der ist weg? Der wird da schon irgendwo sein. Ne? Jetzt bleib mal locker, ne? Und dann, nein, da ist nirgends, dann bin ich da hin und dann guck, ja gut, da vorne ist ein Spielplatz, da ist er bestimmt dort, auch nicht auf dem Spielplatz. Und dann guckst du und irgendwann wirst du echt ein bisschen nervös, wo ist der? Dann haben wir ihn tatsächlich nicht gefunden und den Luca auch nicht. Und dann machst du dir Gedanken und dann fährst du rum und suchst dein Kind und es ist nicht da. Ende vom Lied war, den Weg kannte der Luca natürlich nicht und die waren dann da hier beim Burger King. Also von der Jahnstube sind durch die Fußgängerzone gelaufen und irgendjemand hatte das dann gemerkt, hey, das kann nicht sein, dass da 2 so kleine Knirpse alleine laufen und die Frau hat die dann ein bisschen verfolgt und die Mutter vom Luca hat gebetet und ist dann losgefahren mit dem Auto und ist dann denen entgegengefahren und hat die zufällig getroffen und dann wiedergefunden. Aber ich muss euch sagen, die Ungewissheit, was ist mit unserem Kind, das macht einen irgendwann regelrecht kirre. Und es heißt hier wortwörtlich, sagt Maria zu Jesus, voller Schmerzen haben wir dich gesucht. Und das 3 Tage lang. Also wirklich brutal. Jesus ist aber irgendwie selbst überrascht. Er wundert sich, ja, was habt ihr denn gedacht, wo ich sein könnte? Ne? Komplett entspannt an der Stelle. Vielleicht hat er es auch gar nicht mitbekommen, dass die weg waren. Also kann ja auch sein. Also das passiert bei uns auch, dass wir denken, die Kinder wissen, wo wir sind, aber die sind so vertieft und kriegen das gar nicht mit. Und Jesus war mit 12 Jahren seiner Zeit scheinbar ein bisschen voraus. Aber es kommt der Punkt, an dem unsere Kinder, wie gesagt, für sich selbst verantwortlich sind, wo sie sich auch selbst positionieren müssen, wie stehe ich zu Gott, und wo sie für sich vor Gott gegenüber verantwortlich sind. Und Jesus hat für sich diese Entscheidung getroffen. Er sagt, ich musste doch im Hause meines Vaters sein. Und was meint er damit? Das ist jetzt nicht ganz einfach nur eine Ortsbeschreibung. Wir haben in der Bibel öfter diesen Begriff, er und sein Haus taten dies und das, ich und mein Haus werden so und so. Und der Haushalt war ein Ort der Autorität. Und Jesus macht klar, die oberste Autorität in meinem Leben hat letztendlich unser Vater im Himmel, mein Vater im Himmel. Und das ist eine Entscheidung, wie gesagt, die jeder für sich selbst treffen muss, die wir für uns als Eltern treffen müssen. Wer hat die höchste Autorität in unserem Leben? Und schließlich auch unsere Kinder. Aber es ist die beste Entscheidung, die man für sich treffen kann. Thuy hat es am Anfang gesagt, also über Nils, dass der größte Wunsch ist, dass dein eigenes Kind Jesus kennenlernt. Und es ist tatsächlich das Beste, was dir passieren kann, Jesus zu finden. Vers 51. Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück, war ihnen gehorsam. Seine Mutter behielt all diese Dinge im Gedächtnis. Und das freut uns natürlich. Ne? Jesus war seinen Eltern gehorsam. Kann man seinen Kindern sagen, hier, schau mal. Ne? Also, biblisches Prinzip. Auf Papa und Mama hören. Kannst dir mal von Jesus eine Scheibe abschneiden. Und dann Vers 52. Jesus nahm weiter an ihm. Also unser Wunsch an Talita ist es, dass sie zu einer Frau heranwächst, die von Gott geprägt ist, die fest im Leben steht und ein Segen ist für ihr Umfeld. Und wie heißt es hier so schön über Jesus? Die Menschen hatten Freude an ihm. Ab und zu fragt man sich vielleicht, ja, was möchte Gott von mir? Was ist Gottes Plan für mein Leben? Was möchte Gott von mir? Und schaut mal, wie simpel es hier über Jesus beschrieben wird. Die Menschen hatten Freude an ihm. Also wenn es einen Menschen auf dieser Welt gegeben hat, der sich hätte wirklich wichtig nehmen können, ne, dann wäre es Jesus gewesen. Der war ja auch, also der ist ja auch wirklich wichtig. Also der wichtigste Mensch, der je gelebt hat. Aber er selbst ließ das nicht heraushängen. Er lebte sein Leben und die Menschen um ihn herum hatten einfach Freude an ihm. Er war ein Segen für sein Umfeld. Und damit möchte ich schließen mit der Frage, hey, bist du ein Segen für dein Umfeld? Haben die Menschen in deinem Umfeld einfach Freude an dir? Und wenn nicht, dann schau mal, ob du vielleicht was dran ändern kannst. Dass du sagst, hey, ich möchte ein Leben führen, wo ich ein Segen bin für die Menschen um mich herum. Wo andere behaupten, also wenn ich mit Markus zusammen bin, bin ich Gott ein Stück näher. Dann habe ich einfach Freude, fühle ich mich gut. Wir haben bei uns einen in der Kirche, jetzt nochmal so zum Abschluss, ja, es ist ein schwieriges Leben, Kriminalität und so weiter hoch und runter. Also es ist ein bisschen ein Sozialfall einfach, sage ich mal. Und der kommt jetzt seit ein paar Wochen zu uns und dann sagt er letztens, hey Markus, also wenn ich hier bin, blühe ich richtig auf. Also irgendwas ist hier. Und ich denke, das ist wirklich eine Sache von uns als Christen, dass Menschen sich angenommen fühlen, dass Menschen sich geliebt fühlen und die Atmosphäre macht ganz viel aus. Klar haben wir große Ziele, wir wollen Frankenthal erreichen, aber manchmal sind es auch die kleinen Sachen. Am Umgang miteinander wird man sehen, wer unser Herr ist. Und auch für dich persönlich, so eine ganz einfache Frage, haben die Menschen in deinem Umfeld Freude an dir? Jesus war ein Segen für sein Umfeld, die Menschen hatten Freude an ihm und das wünsche ich mir für mich persönlich und für euch auch. Amen. Wir singen jetzt gemeinsam noch ein Segenslied und nach dem Segenslied möchte ich den Segen für euch sprechen und damit beenden wir dann auch den Gottesdienst. Wenn es möglich ist, bitte ich zum Segen aufzustehen. Jesus, danke, dass du nicht einfach nur ein Vorbild bist, sondern du bist unser Retter. Wir brauchen dich in unserem Leben und möchte dich bitten, dass du uns hilfst, ja, deine Gnade, deine Vergebung, deine Liebe in die kommende Woche mitzunehmen und auch an unsere Mitmenschen weiterzugeben. Dass wir dich da auch als Vorbild nehmen, dass wir einfach ein Segen sind für unser Umfeld, dass die Menschen um uns herum Freude an uns haben und wir so deinen Namen groß machen. Darum möchten wir dich bitten. Und der Frieden unseres Herrn Jesus Christus komme über euch. Amen. In dem Sinne, Gott befohlen und noch eine gesegnete Woche.